Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Willkommen zu unserer Sendung für politische Literatur. Ein französischer Ethnologe der Kolonialzeit, der über eine Expedition in Afrika berichtet. Dieses Zeugnis von Missachtung und Ausbeutung jener Zeit ist überarbeitet und neu aufgelegt worden. Wir stellen Phantom Afrika gleich als erstes vor. Danach wird es um moderne Sklaverei gehen. Ein Schweizer Autorenduo benennt Formen sklavenähnlicher Arbeit und wird dabei auch in der Schweiz fündig. Der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich schreibt über Demokratie als Zumutung und meint mehr Verantwortung des und der Einzelnen im politischen System. Und zum Schluss wird es um Taiwan gehen, um den schwelenden Konflikt mit China, um die Unabhängigkeit. Beutekunst oder Raubkunst sind ziemlich eindeutige Begriffe. Sie sprechen von dem gewaltsamen Weg, den Kunstgegenstände bis nach Europa hinter sich gebracht haben, trotz der unrühmlichen Kolonialgeschichte von Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und eben Raub, standen solche Schätze lange unkommentiert in den Museen. Heute bemüht man sich bekanntermaßen langsam darum, die Gegenstände zurückzugeben oder wenigstens in den Ausstellungen zu kommentieren. So will Deutschland etwa Bronzen aus dem westafrikanischen Kaiserreich Benin, dem Nachfolgestaat Nigeria, zurück übereignen. Wie genau die wertvollen Stücke überhaupt nach Europa gelangten, ist vielfach nicht klar. Umso erhellender ist das Expeditionstagebuch von Michel Leris, das er als angehender Ethnologe schrieb. Unter dem Titel Phantom Afrika ist dieser Bericht jetzt in einer überarbeiteten Übersetzung erschienen. Marc Engelhardt hat ihn gelesen.
17.50 Uhr. Abfahrt von Bordeaux. Als Zeichen dafür, dass die Arbeit beendet ist, bringen die Hafenarbeiter auf einem Mast der Saint-Fermain einen Zweig an. Ein paar Nutten nehmen Abschied von den Matrosen, mit denen sie die letzte Nacht verbracht haben.
Schon mit seinen ersten Sätzen stellt Michel Leris klar, dass es sich bei seinem Buch nicht um den üblichen Expeditionsbericht handelt. Den hatte jedoch Marcel Griol erwartet, der Leiter der vom französischen Staat finanzierten Expedition, die im Mai 1931 Dakar erreicht, den Sahel durchquert und im Januar 1933 von Djibouti am Horn von Afrika ausgeschifft hatte. Der Ethnologe Griol, der Leris zum Sekretär seiner Expedition ernannt hatte, überwarf sich nach der Veröffentlichung von Phantom Afrika mit dem Autor und früheren Freund. Kein Wunder, denn der Bericht bewegt und schockiert mit seiner Schonungslosigkeit bis heute. Leris selbst beschreibt sein Vorgehen in einem der zahlreichen Entwürfe zum Vorwort so.
Wenn ich mich in diesem Bericht dieser Reise fast ausschließlich auf diejenigen Ereignisse beschränkt habe, an denen ich persönlich beteiligt war, wenn ich mich bedenkenlos subjektiv ausdrücke, so in dem Willen, diesen Aufzeichnungen ein Höchstmaß an Wahrheit zu verleihen.
Und so legt Leris auf mehr als 700 Seiten Zeugnis ab über die Reise, der er sich selbst vor allem anschloss, um mit dem nichtigen Leben in Paris zu brechen und seinem exotischen Wahn zu folgen, wie er schreibt. Auf der Reise fasziniert ihn, was ihm fremd ist und auch bleibt, die rätselhafte Geheimsprache der Dogon etwa, über die er später seine Abschlussarbeit verfassen wird. Dagegen entsetzt ihn schon bald, wie die Ethnologen mit den Afrikanerinnen und Afrikanern umgehen. In einem Brief an seine Frau, der wie andere in dieser hervorragend edierten Ausgabe dem Text zeitlich passend zur Seite gestellt ist, beklagt Leris:
Alles, was ich mache, interessiert mich immer sehr. Aber ich finde trotzdem, dass sich die Zeit in die Länge zieht und kann mich nur momentweise für meine Arbeit begeistern. Zumal die zur Befragung angewandten Methoden viel mehr Vernehmungen von Untersuchungsrichtern ähneln als einem freundschaftlichen Gespräch und die Methoden zur Objektbeschaffung in 9 von 10 Fällen Methoden des erzwungenen Kaufs, um nicht zu sagen Beschlagnahmungen sind.
Einträge wie dieser beschreiben eindrücklich, wie die koloniale Beutekunst, über deren Rückgabe seit Jahren diskutiert wird, bis ins 20. Jahrhundert hinein in europäischen Besitz gelang, mit Gewalt und viel krimineller Energie. Leris selbst beteiligt sich bei zahlreichen afrikanischen Völkern an diesem Raubzug, der offiziell Forschungs- und Sammlungsreise genannt wird. Erst während der Reise deckt er für sich die Widersprüche auf, denen er selbst erlegen ist. In Phantom Afrika versucht Michel Leris nicht, sich zu rechtfertigen oder von Schuld frei zu machen. Gerade das macht seine Schilderungen aus der Täterperspektive so lesenswert. Dazu kommen ungewöhnliche Einflüsse auf seine Beobachtungen und seinen Schreibstil. Sie zeigen sich bereits in den ebenfalls dem Buch beigefügten alternativen Leitfäden, die Leris vor der Expedition erfragt. Während sich der eigentliche Leitfaden für die Expedition Dakar-Djibouti an der Lehre des Ethnologen Marcel Mauss orientiert, interessiert sich Leris mehr für Fragen zur Psychoanalyse, die Sophie Morgenstern ihm aufschreibt, oder für Orgien und sexuelle Ausschweifungen, über die Georges Bataille einen Fragenkatalog entwirft. Auf der Reise durch Afrika entdeckt Leris, so kaum überraschend, auch seine inneren Dämonen. Gegen Ende der Reise schließlich stellt er offen in Frage, wer hier eigentlich der andere ist, bei einem von vielen Gesprächen mit der Amharin Emma Waish, die für Leris ihre Gedichte und Lieder aufschreibt.
Fragen Emma Waishs heute Nachmittag, als ich von dem Manuskript sprach und ihr sagte, es sei gut, wenn sie insbesondere Liebeslieder aufschreibe, wie die der Nacht vor neulich. Gibt es in Frankreich Poesie? Fragt sie. Und gibt es in Frankreich Liebe?
Leris und sein Hauptwerk Phantom Afrika haben eine wechselhafte Rezeptionsgeschichte hinter sich. Von den Ethnologen seiner Zeit wurde er als Literat beschimpft, später von der gleichen Profession für seinen experimentellen Stil aus der Ich-Perspektive gefeiert, bis in die 1980er Jahre hinein. Heute wird er etwa von Felwyn Sarr und Benedict Savoy als Kronzeuge des kolonialen Kunstraubs zitiert. Doch nicht nur als Zeitdokument ist das von Rolf Wintermeyer und Tim Traschkalik hervorragend übersetzte Buch lesenswert, das im Übrigen dank der perfekten Auswahl erläuternder Texte für jede Leserin, jeden Leser problemlos zugänglich ist. Beim Lesen staunt man und lacht, man erschreckt und lernt über eine Vergangenheit, von der wir viel zu wenig wissen und die bis weit in unsere Gegenwart hineinragt.
Marc Engelhardt war das über Michel Leris, Phantom Afrika, von Dakar nach Djibouti, 1931 bis 1933. Herausgegeben von Irene Albers, übersetzt von Rolf Wintermeyer und Tim Czaskalik, bei Mattes und Seitz Berlin verlegt, 968 Seiten, 68 Euro. Armut, hohe Schulden, Flucht. Es gibt viele Gründe, warum Menschen heute noch in aller Welt in sklavenähnliche Situationen geraten. In Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution, in Schuldknechtschaft. Moderne Sklaverei. Damit haben sich die beiden Schweizer Journalisten Martin Arnold und Urs Fitze beschäftigt. Ihr Buch Entmenschlicht, Sklaverei im 21. Jahrhundert, zeigt auf, wo und wie Menschen andere Menschen immer noch derart beherrschen und ausbeuten. Und sie weiten den Begriff der sklavenähnlichen Arbeit aus auf Bereiche, die man gemeinhin als prekäre Arbeit bezeichnet. Die 24-Stunden-Pflege im Privathaushalt oder die Klickarbeit, also gering bezahlte Heimarbeit am Computer. Ich habe vor der Sendung mit Urs Fitze gesprochen. Die schlechte Qualität der Leitung bitten wir zu entschuldigen. Herr Fitze, Sie stellen im Buch einen historischen Abriss voran, indem Sie die Geschichte der Sklaverei umreißen, um dann zu den Kontinuitäten zu heute hinzuleiten. Was bedeutet denn diese Kontinuität für Sie? Ist das sozusagen ein menschliches Bedürfnis, andere Menschen zu unterwerfen und auszunutzen? Oder woher kommt dieses immer wiederkehrende Muster?
Ja, für mich hat die Sklaverei tatsächlich etwas von einer anthropologischen Konstante. Es gibt eigentlich die Sklaverei, soweit man in der Geschichte zurückblicken kann. Die Sklaverei war und ist teilweise auch immer noch ganz eng mit dem Krieg verbunden. Kriegsgefangene waren über viele Jahrhunderte und sind es zum Teil heute noch per Völkerrecht. Das wurde dann auch unter den Römern quasi legalisiert, per Völkerrecht Sklaven. Nun, die Sklaverei hat ihr Gesicht gewandelt. Aus meiner Sicht, das drückt auch der Titel des Buches aus, entmenschlicht, geht es im Wesentlichen darum, dass Arbeit einen herabwürdigen und entehrenden Charakter annimmt. Dass Zwang und Gewalt natürlich auch eine Rolle spielen und dass diese Form der Sklaverei heute eher ein temporäres Phänomen, also die Sklavenarbeit kann Monate, vielleicht ein paar Jahre dauern, es dauert aber nicht mehr ein ganzes Leben lang.
Und wie geraten Menschen da rein? Da werden Notlagen wahrscheinlich ausgenutzt.
Ja, natürlich. Und ich denke, da hat der Neoliberalismus oder auch die Marktgläubigkeit der ganzen Industriegesellschaften trägt da ganz wesentlich dazu bei, dass vielleicht was mich bei den Recherchen am meisten erschüttert hat, ist eigentlich das Wegsehen, weil das findet ja zum Teil fast schon im intimen Bereich statt. Also wenn man jetzt die Sklaverei in Privathaushalten anspricht, wie es in der Schweiz inzwischen schon fast gang und gäbe ist.
Gehen wir da mal gerne ins Detail, weil Sie haben einmal natürlich die Bereiche im Buch, die man so erwartet, in der Landwirtschaft, in der Textilindustrie, global also, die in Bereichen im globalen Süden, wo man das teilweise auch schon kennt. Und dann kommen Sie eben zu hochentwickelten und eigentlich auch in Sachen Menschenrechten ganz weit vorne Staaten wie die Schweiz. Und Sie sprechen jetzt wahrscheinlich gerade von den privaten Pflegerinnen.
Genau.
Also manche sagen ja, das ist die neue Dienstbotenklasse. Aber Sie würden sogar so weit gehen zu sagen, das ist auch sklavenähnliche Arbeit.
Ich würde sagen, ja. Also ich sage eigentlich auch, es hat mich selber sehr erstaunt, aber ich muss sagen, das Ergebnis dieser Recherchen, wenn man jetzt das Beispiel Schweiz nimmt, und ich denke, viele Staaten in Westeuropa sind nicht allzu weit davon entfernt, dann glaube ich, hat es erschreckend viele Elemente, was man als Sklaverei betrachten muss, was auch der Wahrnehmung zumindest jener Frauen betrifft, die solche Jobs machen. Die empfinden sich selber schon als Sklavinnen und stecken da in einem Bratfest, aus dem ganz schwer rauszufinden ist. Und zugleich ist es in der Schweiz inzwischen, ich meine, wir sprechen hier von 50.000 Frauen, die solche Arbeit verrichten, in der Schweiz inzwischen auch gesetzlich so geregelt bzw. nicht geregelt, dass quasi die Ausbeutung oder eben auch die Sklaverei einen legalen Charakter kriegt.
Kommen wir mal zu den globalen Aspekten nochmal. Sie sprachen schon über Landwirtschaft. Die Textilindustrie ist ja bekannt dafür, die Menschen im globalen Süden auszubeuten, damit der Norden günstig einkaufen kann. Sie schreiben in dem Zusammenhang, dass die G20-Staaten Waren im Wert von mehr als 350 Milliarden US-Dollar importiert hätten, die im Verdacht stehen, dass sie in der Produktionskette auch durch Sklavenarbeit hergestellt wurden. Ist überhaupt dieses Geflecht, das ja diese Ausbeutung erleichtert, ist das Ihrer Ansicht nach überhaupt noch auflösbar oder irgendwie transparent zu machen?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Aber man muss im Nachsatz eigentlich gleich sagen, dass es wahnsinnig schwierig bis zugegeben fast unmöglich ist. Also ich habe das auch bei meinen Recherchen festgestellt, wenn man jetzt nach China blickt, Xinjiang, die Uiguren, Zwangsarbeit, wo zweifellos, ich sage es mal, der Westen als Kunde mitspielt in diesem System. Aber das zu durchdringen und dann Firmen zu benennen und das vor allem auch noch nachzuweisen, das ist nahezu unmöglich. Das kriegt dann in der Diskussion eher so eine moralische Komponente.
Welche Instrumente gäbe es denn noch gegen Sklavenarbeit?
Ich sehe, das Problem ist ein globales. Es würde globale Lösungen bedingen. Die sind im Prinzip ja da, das sind diese nicht wenigen internationalen Abkommen. Die Sklaverei ist schon lange verboten, bald 100 Jahre. Es mangelt global betrachtet oder international betrachtet einfach an der Durchsetzung. Das hat letztlich damit zu tun, dass nicht eines dieser Abkommen irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten bietet. Es ist letztlich eine moralische Geschichte. Und ich denke, die Lösung kann letztlich nur aus der Gesellschaft kommen. Es braucht einfach den Druck aus der Gesellschaft. Also letztlich auch die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Aber das Zweite dann vielleicht auch versuchen zu handeln. Das kann dann beim Einkaufen sein. Das kann aber auch an der Urne sein. Das kann aber auch letztlich im Engagement bestehen.
Urs Fitze war das. Zusammen mit Martin Arnold hat er das Buch Entmenschlicht – Sklaverei im 21. Jahrhundert geschrieben. Es ist im Rotpunkt Verlag erschienen, füllt 215 Seiten und kostet 24 Euro. Er war Architekt, Designer und Künstler. Franz Ehrlich. Das Funkhaus in der Nalepastraße in Berlin ist sein berühmtester Bau. Die Möbelserie 602, ein Klassiker der Inneneinrichtung. Ehrlich ist aber auch wegen seiner bewegten Lebensgeschichte bekannt. Er studierte am Bauhaus, war im antifaschistischen Widerstand, dadurch später im Konzentrationslager Buchenwald. In der DDR war er zunächst am Wiederaufbau Dresdens beteiligt und machte dann Karriere innerhalb des Systems. Gefangen in der Titotalitätsmaschine heißt daher die Biografie von Friedrich von Borries und Jens-Uwe Fischer über Franz Ehrlich. Die Rezension kommt von Julian Ignatowitsch.
Man muss immer wieder an den Spruch vom kleinen Rädchen im Getriebe denken, wenn man die erste monographische Biografie über den Architekten, Designer und Künstler Franz Ehrlich liest.
Ehrlich war in seinem Leben verschiedenen sozialen und politischen Strukturen mit totalem bzw. totalitärem Anspruch unterworfen. Und er hat sich zeitlebens mit Maschinen beschäftigt, die für ihn Sinnbild der Funktionsweise von Gesellschaft waren. Sein ganzes Leben musste er sich immer wieder zu den verschiedenen Totalitätsmaschinen, von denen er abhängig war, positionieren, teilweise unter Lebensgefahr.
Die Totalitätsmaschinen, von denen im Buch fortwährend die Rede ist, sind Bauhaus, Nationalsozialismus und DDR, am extremsten und für die Biografie Ehrlichs aufschlussreichsten sicher der Nationalsozialismus. Das Wortspiel der Titotalitätsmaschine im Buchtitel geht auf Ehrlich selbst und eine Zeichnung zurück, in der er die Vernichtungs- und Herrschaftsinstrumente im Konzentrationslager Buchenwald zu skizzieren versuchte, erklärt Autor Friedrich von Borries.
Eine Aquarellzeichnung, die auch auf dem Titel des Buches abgebildet ist, die Titotalitäre Totalitätsbaumaschine, wo er Symbole seiner Architektentätigkeit und Gebäude von Buchenwald so kombiniert, dass so eine abstruse Maschine erscheint. Und ich glaube, dass er letztlich in dieser Maschine zwischen Architekturgestaltung, Avantgarde-Vorstellungen und jeweiliger gesellschaftlicher Realität einfach sein ganzes Leben gefangen war.
In ganz wörtlichem Sinn gefangen war er zwischen 1937 und 1940. Nach seinem Studium am Bauhaus und kurzer freier Berufstätigkeit wurde Ehrlich während des NS-Regimes als Sozialist und Widerstandskämpfer im Konzentrationslager Buchenwald interniert. Einen Weg hinaus fand er durch sein künstlerisches Talent. Zunächst fertigte er die berühmt-berüchtigte Lagertor-Inschrift »Jedem das Seine« an, dann entwarf er im Baubüro Buchenwald Einrichtungsgegenstände und schließlich sogar ganze Gebäude. Er selbst sprach rückblickend immer von Widerstand, weil er durch seine verbesserte Stellung, so die Argumentation, anderen Häftlingen hätte helfen können. Den Autoren fällt es jedoch schwer,
diesen Widerstand als solchen zu erkennen. Denn der Grat zwischen Widerstand und Kollaboration war sehr schmal.
Spätestens nach seiner Freilassung aus dem KZ gab Ehrlich seine Opposition auf, mit dem Wechsel in die Zentrale des SS-Bauwesens nach Berlin, der für die Autoren
eine klare Grenzüberschreitung
kennzeichnet. Er selbst beschönigte und verschwieg seine Aktivitäten nach dem Krieg erfolgreich und machte in der DDR Karriere. Dass er mitnichten nur ein Opfer der Nazis war, sondern eben zum Kollaborateur wurde, macht diese Biografie erstmals deutlich. Gleichzeitig zeigt sie aber auch die beschränkte Wahl Ehrlichs als Rädchen im totalitären NS-System.
Opportunismus ist die Grundbedingung für das Überleben in einer Totalitätsmaschine.
Die Autoren folgen generell einer Anschauung, der zufolge systemische Zwänge über die individuellen Entscheidungsmöglichkeiten zu stellen sind. Insofern halten sie sich auch mit moralischen Bewertungen zurück und machen stattdessen transparent, wo Leerstellen, Widersprüche und Zwänge im Leben Franz Ehrlichs auftauchen. Und wie er diese mit Auslassungen, Umschreibungen und Hochstapelei auflöste. Zwischen 1940 und 1945 ist das besonders virulent.
Wir können das nicht eins zu eins nachvollziehen, was er gemacht hat. Was wir können, ist aufzuzeigen, dass Gestaltung, dass Architektur, das Design nicht neutral ist, dass sie nicht unschuldig ist, dass es gestalterische Kontinuitäten aus der Moderne vor der NS-Zeit zur Moderne in der NS-Zeit zur Moderne nach der NS-Zeit gibt und dann befragen, ob wir nicht einen geschönten Blick auf eine bestimmte Architekturtradition haben.
An dieser Stelle kommt das Bauhaus ins Spiel und eine Perspektive, die über Ehrlichs Biografie hinausreicht. Die Autoren arbeiten immer wieder den totalitären Gestaltungsanspruch des Bauhaus heraus, zumindest in der Theorie. Das Ideal des neuen Menschen, die Einheit von Kunst und Technik, die Ästhetisierung industrieller Materialien oder der pragmatisch-funktionale Gesamtbau. All das wird im Buch zwar nicht direkt in eine Linie mit Buchenwald und der Nazi-Architektur gestellt, aber doch in einen Zusammenhang.
Es fällt auf, dass kaum jemand das schmerzhafte Zusammenkommen von Bauhaus und Buchenwald thematisiert, als solle das Bauhaus als reine, weiße Projektionsfläche erhalten bleiben. Es ist, als gäbe es eine Scheu, sich den Totalitätsmaschinen des 20. Jahrhunderts und ihren Wirkmechanismen zu stellen.
Das Buch erzählt also nicht nur die Lebensgeschichte Franz Ehrlichs, sondern es blickt hinter den Bauhausmythos auf die politische Dimension von Design und Architektur. Es verdeutlicht an Ehrlichs Werk den roten Faden, der dem modernen Bauen, Gestalten und Entwerfen im 20. Jahrhundert zugrunde lag. Das anschaulichste und gleichzeitig absurdeste Beispiel ist Ehrlichs berühmtestes Werk, die Möbelserie 602, die er als DDR-Architekt entwarf und die heute wieder sehr gefragt ist. Sie gleicht den modern-minimalistischen Kastenmöbeln, die er für die Nazis im KZ anfertigte.
Wo man sagt, das versteht man nicht. Wir haben ein Bild im Buch, im Hintergrund Hirschgeweih, ausgestopfter Braunbär, Wandverkleidungen so mit unbehandelten Holzstämmen, da ist noch so die Rinde dran und davor stehen diese total modernen Lattenmöbel. Das war die germanische Kaminhalle.
Den Autoren von Borjes und Fischer gelingt in diesem schlanken Buch mit dem Augenmerk aufs Wesentliche ein gut lesbares Porträt eines Mannes und seiner Profession, geprägt von der deutschen Geschichte und den verhängnisvollen Totalitarismen. Gründlich recherchiert, transparent aufbereitet und nüchtern geschrieben.
Julian Ignatowitsch besprach Gefangen in der Titotalitätsmaschine, der Bauhäusler Franz Ehrlich, von Friedrich von Borries und Jens-Uwe Fischer. Bei Surkamp verlegt, 315 Seiten, kosten 20 Euro. Wenn von der Krise der Demokratie die Rede ist, geht es bei der Analyse immer um die Schwächen dieses Konstrukts. Dann ist entweder Krise etwas, das der Idee innewohnt, also immer Teil der Demokratie sein wird, oder sie wird als nicht widerstandsfähig gesehen, oder sie hat ein Legitimationsproblem, weil sie nicht basisdemokratisch funktioniert. Der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich macht eine andere Schwachstelle aus. Die Bürger, sie dürften sich nicht als Konsumenten, sondern als Teilnehmer von Demokratie verstehen. Demokratie als Zumutung heißt sein Buch. Und mein Kollege Michael Köhler hat mit Felix Heidenreich über seine Thesen gesprochen. Zunächst über den titelgebenden Begriff Zumutung.
Ja, Demokratie ist anspruchsvoll. Ich glaube, was ich in meinem Buch versucht habe zu zeigen, ist, dass man auf diese Krise der Demokratie auch anders blicken kann. Die normale Standardbeschreibung lautet, dass das politische System zu wenig responsiv sei, also zu wenig reagiert, zu langsam reagiert, vielleicht auch gewisse Gruppen gar nicht mehr hört. Aber was mich interessiert, ist eigentlich die Antwortfähigkeit in die andere Richtung. Es ist ja so, dass demokratische Staaten in der Tat immer auch Ansprüche an ihre Bürgerinnen und Bürger formulieren. Und ich glaube, hier gibt es manchmal so einen etwas blinden Fleck in der Diskussion. Gerade auch in der politischen Theorie ist immer davon die Rede, man müsse die Input-Kanäle ausweiten, mehr Bürgerbeteiligung, mehr direktdemokratische Verfahren und so weiter und so weiter. Das finde ich alles nicht falsch und das kann auch helfen, aber ich glaube, wir müssen auch mal darüber reden, auf welche Art und Weise wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich bereit sind, uns von unseren demokratischen Staaten auch in Anspruch nehmen zu lassen.
Wir schulden der Demokratie noch was?
Ja, wir schulden der Demokratie noch was im Sinne einer gewissen Resonanzfähigkeit oder Resonanzbereitschaft. Ich finde es sehr fatal, dass immer wieder davon die Rede ist, die Politik solle liefern. Denn dann sind wir genau in so einem ökonomischen Denkmodell, wo wir irgendwie so give and take mit unserem Staat kommunizieren.
Bürger als Konsumenten, ne?
Ja, die Bürger als Konsumenten, die sozusagen eine Bestellung aufgeben und dann immer daran herumnörgeln, wenn die Politik nicht genau das liefert, was bestellt wurde. Und ich glaube, dass das in eine völlig falsche Richtung uns lenkt. Ich glaube, dass es sehr lohnenswert ist, auch in die Geschichte der Demokratie zurückzugehen und einfach nochmal genau zu untersuchen und zu rekonstruieren, an welchen Stellen gerade Demokratien den Mut hatten, ihren Bürgerinnen und Bürgern auch Zumutungen tatsächlich vorzulegen und zu sagen, hier fordern wir dich, hier rekrutieren wir dich, hier verlangen wir dies von dir und hier jenes. Das eigentliche große Problem, mit dem wir ja konfrontiert sind, ist der Klimawandel. Und ich denke, wenn demokratische Staaten nicht mehr in der Lage sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern auch Zumutungen entgegenzustellen, sie wirklich in Anspruch zu nehmen, sondern immer nur bemüht sind, sie vor den Widrigkeiten der Welt und den Herausforderungen der Zukunft zu schützen, dann haben wir hier ein ganz großes Problem.
Felix Heidenreich, Sie haben, wenn ich das richtig lese, einen dynamischen Zumutungsbegriff. Das heißt, wenn es gut geht, legt der was frei oder etwas sonntäglich gesagt, es wird etwas entdeckt oder gehoben wie eine Art Schatz, den man vorher vielleicht nicht kannte. Damit einher geht Ihrer Meinung nach eine andere Form von Bürgerlichkeit. Was schwebt Ihnen da für eine Bürgerlichkeit vor?
Ja, also in der Tat denke ich, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich einerseits mit Forderungen dem Staat gegenüberstellen, aber zum gewissen Grade reagieren sie natürlich auch auf die Art und Weise, wie sie angesprochen werden. Und wenn umgekehrt man sich traut, auch tatsächlich mal die Citoyens und die Citoyennes, also die Bürgerinnen und Bürger in einem emphatischen politischen Partizipationssinne anzusprechen, dann denke ich, hat man auch gute Chancen, hier eine entsprechende Resonanz zu finden.
Das Thema der Ansprache oder des Angesprochenwerdens hat nicht nur einen anthropologischen, sondern eben auch im demokratietheoretischen Sinn, den Sie, glaube ich, sehr stark machen. Lassen Sie mich einen Punkt versuchen, mit Ihnen zu problematisieren, wo ich mich ein bisschen dran stoße oder Schwierigkeiten habe. Wenn denn Demokratie die Gesellschaft der Gleichberechtigten ist im Idealfall und sie uns Mitwirkungsfreiheiten gewährt, dann heißt das aber doch nicht zwingend, dass sie uns auch Mitwirkungspflichten auferlegt, oder?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem mein Buch auch gegen den Zeitgeist geschrieben ist. Was Sie jetzt formuliert haben, würde ich beschreiben als eine liberale, in einem ganz spezifischen Sinne, liberale Demokratievorstellung. Nämlich, es gibt auch ein Recht, sich überhaupt nicht für Politik zu interessieren. Und da würde ich gerne ein Fragezeichen dran setzen. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen, und Klimawandel hatte ich schon genannt, auch die äußere Sicherheit, der Katastrophenschutz etc. ließen sich anführen, ist es eben nicht so, dass wir einfach sagen können, nun ja, Demokratie bedeutet, wer Lust auf Politik hat, der kann mitmachen und wer keine Lust hat, der kann zu Hause bleiben. Was ich in dem Buch an verschiedenen Beispielen zu zeigen versuche, ist, dass man das auch anders sehen kann. Dass man also beispielsweise in Belgien eine Wahlpflicht hat, die ganz klar kommuniziert, dass der Wahlakt nicht bloß eine Option ist, die man wahrnehmen kann oder auch nicht, sondern dass es eigentlich zumindest eine moralische, die dann juristisch ausgedrückt wird, die natürlich nicht sehr stark sanktionsbewehrt ist, aber dass es doch irgendwie eine Pflicht gibt, sich zu beteiligen und sich dafür zu interessieren, wie es um das Gemeinwohl steht.
Felix Heinreich, Ihr Buch und unser Gespräch fällt in eine Zeit, in einen Moment, wo wir intensiv auch wieder über allgemeine Dienstpflichten sprechen, streiten. Ich will das jetzt nicht in parteipolitisches Gezänk ziehen, aber die zumutungsreiche Demokratie wird in dem Moment praktisch, wo es auch um so Themen geht wie freiwillige soziale Jahre, Wehrdienst, Einberufungen, Dienst am Gemeinwesen und so weiter.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir hier eine ganz offene und ehrliche Diskussion brauchen, dass eben der Blick in die Geschichte, aber auch in die Nachbarländer, in der Schweiz finde ich vor allem das Modell der Pflichtfeuerwehr sehr interessant, dass man da sehr viel lernen kann und dass man eben auch feststellen kann, dass in vielerlei Hinsicht die Art und Weise, wie wir unsere Demokratie organisieren, wie unsere Institutionen gebaut sind, dass wir da durchaus Freiheitsgrade haben und da gewisse Kontingenzspielräume sind und wir vielleicht manche Sachen auch anders machen können.
Felix Heidenreich, Autor des Buches Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit. Gerade bei Klett-Cotta erschienen, 332 Seiten, 25 Euro. Das Interview führte Michael Köhler. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, will im August nach Taiwan reisen. Die USA unterstützen die autonom regierte Insel und stellen sich damit gegen den Anspruch Chinas, dass Taiwan als Teil der Volksrepublik sieht. Entsprechend warnt Peking Pelosi davor, die Reise anzutreten. Im Schatten des Ukraine-Krieges, so wird manchmal die Befürchtung laut, könnte der Konflikt um Taiwan eskalieren. Die Lage im Land schildert Alexander Görlach in seinem Buch Alarmstufe Rot, wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt. Martin Tschechne stellt es vor.
Im August 2017 ging ein junger Amerikaner für ein knappes Jahr nach Taiwan, um dort an einer Schule Englisch zu unterrichten. Sein deutscher Lebenspartner Alexander Görlach, zweifach promoviert als Theologe und Linguist, ging mit, was Menschen eben tun, wenn sie ein Paar sind. So begann das Projekt Alarmstufe Rot, aus Sympathie für ein kleines Land, das sich von einem übermächtigen Nachbarn bedroht, umso fester an seine Kultur und seine Freiheit klammert. Auch die Offenheit des Autors ist sympathisch. Es ist ja möglich, dass gerade die Position eines Mannes, der sich mit Ethik und Religion beschäftigt, mit Sprache und Bedeutung und damit, wie beide sich zu einem Narrativ und schließlich zu einer Identität formieren, dass gerade sie die kreative Kraft verleiht, neue Perspektiven zu öffnen auf einen Konflikt, der seit Jahrzehnten ständig weiter eskaliert und jeden Tag in einem Weltkrieg der Systeme explodieren könnte. Oder aber, dass aus solcher Position nur Betroffenheit, persönliche Empörung und in der Analyse nun ja eher biedere Befunde zu erwarten sind.
Eine Demokratie kann nur dann jede und jeden gleich wertschätzen, wenn alle die gleichen Ausgangschancen erhalten. Nur dort, wo freie Rede erlaubt ist, Sprache nicht zensiert, den Menschen keine politische Ideologie aufgezwungen wird, können sie letztlich auch frei wirtschaften und innovativ sein. In diesem Sinne sind Demokratien Motoren der gesellschaftlichen Entwicklung, wohingegen in Autokratien, in denen die bürgerlichen Freiheiten nicht gewährt werden, diese Entwicklung stagnieren muss.
Es stimmt, die gewaltige Macht der Volksrepublik China lässt Kriegsschiffe vor der Küste des Inselstaats Taiwan kreuzen und Kampfflugzeuge gezielt den Luftraum der vergleichsweise winzigen Demokratie verletzen. Sie unterdrückt und kontrolliert ihr eigenes Volk bis in die letzten Winkel des Lebens und belegt als wirtschaftliche und nukleare Supermacht jeden anderen Staat der Weltgemeinschaft mit Drohungen und Sanktionen, der nicht seinen Kotau macht. Immer gilt der Satz, es darf nur ein China geben. Der Autor registriert dies alles aus einer Position hoher moralischer und strategischer Gewissheit. Es geht um Demokratie und Diktatur, um Deutungshoheit, geopolitische Einflusszonen und das richtige Bild vom Menschen. Und Alexander Görlach tritt auf als ein Mann von geradezu euphorischer Überzeugtheit. Er hat es ja selbst gesehen. Aber reicht das aus, um das eigene Urteil zum Maßstab zu erklären? Hat die Welt auf einen wie ihn gewartet, um endlich, wie im Titel des Buches, Alarmstufe Rot auszurufen? Dann aber betritt Görlach sein eigenes Feld, das von Überlieferung und Identität. Und tatsächlich öffnen sich Perspektiven, die eine Wende in der politischen Linie konstatieren und sogar erklären können. Warum wohl, so fragt der Autor, beruft sich die chinesische Führung unter Xi Jinping nach aller Austreibung von Religion und Spiritualität durch den Kommunismus seit Mao Zedong plötzlich wieder auf Konfuzius, den großen geistigen Führer, dessen Lehren vor rund 2500 Jahren entstanden sind, noch vor denen des Sokrates im alten Griechenland? Ist es späte Einsicht oder doch bloß Kalkül?
Die Vorstellung, dass die vom Himmel ermächtigte Hierarchie der Familie sich auch in der Gesellschaft niederschlagen muss, macht den Konfuzianismus anfällig als politische Theologie der machthabenden Kommunistischen Partei Chinas missbraucht zu werden. Die Vorstellung von Familie, Gesellschaft und Welt als harmonischer Hierarchie findet sich denn auch in Xi Jinpings Revitalisierung des Konfuzianismus wieder. Die Gleichsetzung von Familie und Staat soll die Chinesen dazu verpflichten, Xi Jinping so zu verehren, wie es die Pflicht ist, den eigenen Vater zu ehren.
Und doch, jedes Buch über Taiwan ist ein Wagnis. Jeden Tag droht der Feind vom Festland mit Angriff und Vernichtung und alle Analyse wäre Makulatur. Alexander Görlers Bericht zur Lage Taiwans erschien gerade erst. Aber ob China den Überfall Putins auf die Ukraine nutzt, um in dessen Windschatten anzugreifen oder doch eher fürchtet, damit nun wirklich die ganze Welt in Flammen zu setzen, dazu braucht es kürzere, schnellere und sicher auch anders fundierte Analysen.
Meint Martin Tschechne über Alexander Görlachs Buch Alarmstufe Rot, wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt. Bei Hoffmann und Campe erschienen, 240 Seiten, 24 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag schauen wir mit zwei Büchern zurück auf die Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Lauschen.